Da sind wir wieder mit Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den oberösterreichischen Nachrichten und diesmal sind wir wieder mit einer ganz besonderen Folge am Start. Denn wir hatten wieder einmal die Möglichkeit, einen Live-Podcast aufzunehmen. Dieses Mal beim Finale des OÖN-Börsenspiels in der Raiffeisen Landesbank. Und da hatte ich einen wirklich tollen Gast mit auf der Bühne. Er ist gebürtiger Deutscher, er ist Finanzinfluencer, er ist YouTuber und Buchautor. Man kennt ihn unter anderem unter Invest Science. Sein Name ist Simon Schöbel. Er hat sich darauf spezialisiert, komplexe Finanzthemen wie Aktien, ETFs, Altersvorsorge oder eben auch Versicherungen verständlich und auch unterhaltsam für ein junges Publikum aufbereiten, ist hier auf Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok unterwegs und hat hunderttausende Follower. Auf der Bühne haben wir deshalb natürlich über seinen Werdegang ein bisschen geplaudert, aber vor allem über Finanzthemen. Wie schaut's denn mit der Finanzfitness unserer Gesellschaft, vor allem von den jungen Menschen aus? Wie wird denn investiert? Welche Mythen gibt es denn rund um die Geldanlage immer noch? Wie würde er es denn anlegen? Und ich habe ihm auch die Frage gestellt, im Zeitraum des Börsenspiels, wie hätte denn sein Portfolio performt im Vergleich zu den Siegerinnen und Siegern, zu unseren Champions des OÖN-Börsenspiels? Freut euch auf eine spannende, interessante Folge und ich sage viel Spaß mit Club der Cleveren X Simon Schöbel.
Ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank.
Also mal gemütlich machen ist das Wichtigste, dass wir es gemütlich haben, weil im Podcast plaudert es dann auch viel leichter.
Das stimmt, da hast du recht.
Jetzt bist du Finfluencer und wenn man wahrscheinlich ein paar Jahre zurückschaut, dann hätte es diesen Begriff noch gar nicht gegeben. Und als Finfluencer habe ich mir gedacht, da muss man eines ganz besonders gut können, nämlich Hashtags. Hashtags muss man können. Wie würdest du dich selbst jetzt abseits dieser Finanzwelt mit drei Hashtags beschreiben?
Abseits der Finanzwelt, ja gut, das ist natürlich innovativ, weil wenn man damit mal anfängt, dann muss man irgendwie auch so ein bisschen Mut aufbringen. Das führt mich auch zum zweiten Hashtag, mutig wahrscheinlich. Und als drittes, das ist mir auch immer wichtig, trotzdem seriös, auch wenn man Inhalte zum Thema Finanzen macht, dass man nicht irgendeinen Quatsch erzählt, sondern eben auch immer Chancen und Risiken ja, gut rüberbringt.
Na, das ist doch meine gute Zusammenfassung für den Start. Wir haben es am Anfang gesagt, das Börsenspiel hat 8 Wochen gedauert, von 30.01. bis 26.03. Jetzt habe ich mir gedacht, der Finanzexperte, wenn der da schon sitzt, ja, dann gebe ich ihm diesen Zeitraum und er möge doch in seinem Portfolio nachsehen, wie denn er performt hat. Und jetzt verrate ich eines schon vorweg, Sie haben es vielleicht eh schon mitbekommen, unser Sieger in der Einzelwertung hatte ein Plus in diesen 8 Wochen von 44,09%. Lieber Simon, wie schaut's bei dir aus?
Ja, man sieht's hier schon durch den roten Pfeil leider nicht ganz so gut und es wurde ja auch schon angesprochen, es gab die Situation mit Donald Trump, der hat die Märkte vor allem danach mit seiner tollen Verhandlungsstrategie, wie sie auch abgebildet ist, ja ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Ich mach's kurz, mein Gesamtportfolio hatte in diesem Zeitraum eine negative Performance und zwar von circa 2%.
Puh, wie geht man damit um? Jetzt bist du im Internet präsent und hast auch nicht immer nur die Top-Performance. Genau. Wie geht sich das aus? Wie passt das zusammen?
Also das ist auch ganz normal, das versuche ich auch zu vermitteln und mit jedem, mit dem ich spreche, Börse und Investieren generell, das ist ein langfristiges Spiel. Kurzfristig kann es mal nach unten gehen, aber die Performance von einem Monat oder vielleicht auch von 2 Monaten ist nicht ganz so relevant. Natürlich jetzt für das Börsenspiel war das eine schöne Sache, da hat man auch gesehen, okay, das kann auch nach oben gehen trotzdem, aber investieren würde ich eher über Jahre, vielleicht sogar noch besser über Jahrzehnte betrachten.
Das ist eben auch eine der Botschaften, die das Börsenspiel hat, dass man damit auch rechnen muss, dass es nach unten geht. Und aber eben auch in Zeiten, wo man glaubt, es ist alles furchtbar, eben immer noch auch Gewinne erzielen kann. Wenn du so ein bisschen zurückblickst in deiner Geschichte, warst du immer schon der kleine Simon, der so daheim heimlich Geld gezählt hat und sich gedacht hat, na irgendwann, dann lege ich es an? Oder wie ist so deine Leidenschaft zum Thema Finanzen erwacht?
Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das war anders, aber tatsächlich ist mir in die Wiege gelegt. Vielleicht sieht man das hier für diejenigen, die es hinten nicht lesen können. Ich habe sehr früh mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, habe mir dann gedacht, als sechsjähriger Junge, okay, ich kann da ja so ein Magazin rausbringen. Rich and Famous Magazin habe ich es genannt. Die ersten Titel, die waren, wie man schnell reich wird. Deutschland Superreiche haut nah. Reiche, von denen Sie noch nie gehört haben, und die 100 Reichsten der Welt. Also es ist kein Witz, das Thema beschäftigt mich schon immer. Am Küchentisch früher habe ich immer Comics gelesen, da war meine liebste Figur tatsächlich Dagobert Duck.
Wie könnte es anders sein?
Also das Thema hat mich schon immer beschäftigt, und dann hatte ich aber vor allem Glück im Studium. In meinem ersten Semester war ein Börsenkorrespondent da, und der hat es so authentisch gemacht, so gut rübergebracht, dass mich das so begeistert hat. Und eigentlich vorher wollte ich ihm vielleicht ein paar kritische Fragen zur Börse stellen, aber nach seinem Vortrag habe ich tatsächlich 2 Tage später mein erstes Depot eröffnet, weil ich schon auch da verstanden habe durch den Vortrag, Börse, wenn man es langfristig macht, ist eine gute Sache.
Wie bist du jetzt zu diesem Thema des Influencers gekommen, dass du gedacht hast, naja, jetzt poste ich halt mal so Videos, schauen wir mal, was draus wird, warum eigentlich?
Ja, gerade im Internet, ich habe mich damals auch durchs Internet aufgeschlaut, da gibt's so ganz viele Kanäle und nicht alles davon ist seriös. Also wenn man jetzt hier auch im Hintergrund sich das anschaut, es gibt da dann schon so, ja, die ein oder anderen Inhalte, die schnellen Reichtum versprechen. Und ich dachte mir damals, war auch 2020, während Corona hatte ich ehrlicherweise auch viel Zeit, eine weitere Stimme der Vernunft, die schadet vielleicht nicht. Und das habe ich mir zugetraut, zumindest da noch ein bisschen Input mitgeben zu können, dass, ja, man auch seriös das Thema betrachten kann und damit eben auch sein Geld vermehren kann. Das war für mich trotzdem sehr interessant.
Jetzt könnte man ja annehmen, wenn du so schlau bist und weißt, wie es geht, könntest du dir ja einfach dein Ding machen, irgendwann dir deine karibische Insel kaufen, hinter mir die Sintflut. Warum nimmst du andere auf diesem Weg mit? Warum gibst du dieses Wissen weiter? Du könntest ja sagen, ist mir total egal, was ihr macht, Hauptsache mir geht's gut.
Ja, aber finanzielle Bildung in die Gesellschaft zu bringen von verschiedenen Seiten, also ob es Unternehmen sind, ob es Banken sind und ob es vielleicht auch Finanzinfluencer sind, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Und am Ende wird der Kuchen für alle größer. Also über dieses Thema nicht zu reden, bei uns in Deutschland sagt man immer, über Geld spricht man nicht, so bin ich auch noch aufgewachsen, ist natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn man mehr darüber spricht, dann wird eigentlich auch klar, was gibt es da für Möglichkeiten in verschiedenen Produktkategorien. Und das sieht man eigentlich auch in der Bankenwelt in Deutschland, dass das immer mehr forciert wird, auch aus Bankenseite.
Also da einfach was weiterzugeben, irgendwie eine Herzensangelegenheit offensichtlich.
Nicht nur Herzensangelegenheit, darf man ja auch nicht vergessen, auch ich verdiene mein Geld natürlich damit und auch Banken verdienen ihr Geld damit, aber eher zu denken, okay, wenn ich kommuniziere, das fällt mir vielleicht nicht auf die Füße, sondern ich kann sogar auch Mitarbeiter begeistern, Kunden gewinnen, und das ist eigentlich eine interessante Sache, wenn man darüber spricht, und natürlich auch finanzielle Bildung für die Gesellschaft. Mehr Menschen können sich dann ein schönes Leben leisten. Gerade in Deutschland ist es so, dass auch das Rentensystem nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil wir immer weniger junge Menschen haben und immer mehr alte Menschen, und dementsprechend ist eben diese private Vorsorge, ich glaube in Österreich ist es so ähnlich, sehr, sehr wichtig.
Wenn man sich ins Internet begibt, ist das ja nicht immer nur wahnsinnig lustig. Man stellt sich ja dort auch hin und so schnell kann man gar nicht schauen, ist in irgendeinem Kommentar sofort, na, was ist das für Blödsinn, was redet denn der und alles. Wie gehst du damit um, dass du da verifizierte Informationen gibst und dann vielleicht doch auch immer von rechts und links Kritik auch mal erntest?
Ja, also sprichst du ein sehr wichtiges Thema an. Man sieht es auch hier so im Hintergrund. Ich möchte dazu sagen, das ist jetzt mit KI generiert, diese Kommentare, aber so ähnlich kann man die auch schon unter meinen Kanälen finden. Also das passiert immer mal. Ich glaube, es muss man sich bewusst machen, dass wenn man kommuniziert, dass da auch mal Gegenwind gibt. Aber wenn diese Inhalte vielleicht auch nochmal redaktionell geprüft sind, auch mit dem kleinen Team dahinter, dann, und man auch weiß, dass es vielleicht kein Quatsch ist, dann, glaube ich, kann man das auch aushalten. Aber das ist normal. Jeder, der sich irgendwo in der Öffentlichkeit begibt, kann auch mal Kritik geben.
Jetzt bist du viel unterwegs, du bist als Keynote-Speaker natürlich auch, kommst viel in Kontakt, auch beim Börsenspiel, bei den Oberösterreichischen Nachrichten haben viele junge Leute heuer auch wieder mitgespielt, Schulklassen und auch Schüler, es gibt eine eigene Wertung für die Schülerinnen und Schüler. Wie siehst du denn das Thema der Finanzbildung in Deutschland, aber vielleicht auch in Österreich, wie weit, wie fit sind wir denn eigentlich mittlerweile?
Ja, Österreich ist da sogar einen Tick weiter als Deutschland, es gibt so eine nationale Finanzbildungsstrategie, in Deutschland haben wir die noch nicht, und insgesamt ist es natürlich wichtig, dieses Thema weiter zu forcieren. Es ist schon auch so, dass ich mir persönlich wünschen würde, das mehr in die Schulen zu bringen. Natürlich ist da immer auch die Sache, dass man das unabhängig trotzdem machen muss. Aber ja, finanzielle Bildung schon früher anzusetzen, hat einen sehr großen Hebel, weil wenn diese Menschen dann finanzielle Bildung genossen haben, können die das eben auch wieder weitergeben. Und dadurch werden wir alle ein bisschen schlauer.
Absolut und hoffentlich auch cleverer. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Money Mindset. Was bedeutet das?
Genau, also Money Mindset auf Deutsch eigentlich ja wie Einstellung zum Geld oder Mentalität zum Geld. Gibt es auch viele Glaubenssätze, die vielleicht alle noch von uns haben oder zumindest mal gehört haben, dass Geld vielleicht gar keine so gute Sache ist. Ich glaube, das ist für viele Menschen wichtig, dass man erstmal übergeht und sagt, okay, Geld an sich ist nichts Negatives und ich kann mit Geld natürlich viele schöne Dinge machen, ich kann mir ein schönes Leben leisten, ich kann auch meinen Mitmenschen helfen. Also im ersten Schritt natürlich diese Einstellungen dazu zu verändern und im zweiten Schritt, okay, was mache ich denn mit meinem Geld Sinnvolles? Wie investiere ich es denn? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich zum Beispiel Freunde und Familie auch unterstützen kann? Und das vermittle ich in dem Buch. Also einerseits natürlich erstmal dieses theoretische Wissen, aber dann geht's auch ins Praktische.
Weil wir das ja schon auch zum Teil sehr in uns drinnen haben, dieses Geld verdirbt den Charakter, eben diese Glaubenssätze, die in uns drinnen sind. Wie können wir es denn entfernen? Wie können wir denn sagen, naja, Geld ist doch eben was Gutes und vielleicht kommt's dann auch eher, wenn mein Mindset in die richtige Richtung geht?
Ja, wir werden alle nicht darum kommen, uns ein bisschen zumindest damit auseinanderzusetzen. Es gibt viele Kanäle, es gibt auch ja viele tolle Bücher und sich mit diesem Thema zu beschäftigen, hilft natürlich schon, erstmal diese Glaubenssätze wegzubekommen und dann natürlich auch mit Freunden und Familie zu unterhalten. Bei mir ist es zum Beispiel im Bekanntenkreis schon ganz normal, dass man eine WhatsApp-Gruppe hat und sich da über solche Themen austauscht. Und ich glaube auch, dass gerade in der jüngeren Generation das immer stärker passiert. Also ja, diese Glaubenssätze auch eigentlich bei Freunden und Familien abzubauen, ist ein sehr, sehr großer Schritt.
Jetzt kann man beim Börsenspiel mitmachen und man steigt ein, registriert sich und dann kriegt man eine ewig lange Liste an verschiedenen Aktien, die man kaufen kann, Fonds und so weiter. Und da kann man wahrscheinlich bei dem einen oder anderen auch nachvollziehen, der diese Liste sieht und sich denkt, ich kenne mich nicht aus, was soll ich hier kaufen? Ich glaube, ich lasse es wieder. Wie schafft man denn den Einstieg, dass man nicht gleich überfordert ist mit dem Geld, das man hat, einfach nur daneben liegen zu werden?
Ja, das kann natürlich mal sein, dass man auch mal wieder daneben liegt. In Deutschland gibt es ein sehr prominentes Beispiel. Ich klicke da mal kurz hin. Das ist Wirecard. Sah kurzzeitig sehr gut aus. Langfristig wurde es dann ein großes Fiasko. Aber glücklicherweise, wir Deutschen können das ein bisschen auf Österreich schieben. Der Markus Braun, der CEO, ist ja gebürtiger Wiener und der Jan Marschalek. Also es war natürlich nicht unsere Schuld. Nichtsdestotrotz nicht in ein Unternehmen zu investieren, sondern eben in ganz viele auf einmal, in sogenannte breit gestreute Indizes. Und das geht eben zum Beispiel mit Aktienfonds ganz gut. Und ich glaube auch zu meinen, dass hier bei der Raiffeisen Landesbank das schon ab 50 Euro geht, so ein monatlicher Sparplan. Und ja, das sind eigentlich so diese Sachen, dass man nicht sein ganzes Geld auf einmal investiert, sondern eher breit gestreut und zum Beispiel per Sparplan erstmal startet.
Also so einen niederschwelligen Einstieg irgendwo mal versucht, bevor man sich drüber traut vielleicht. Auch weil man muss sie wahrscheinlich doch auch beschäftigen. Man kann es nicht einfach nur blind kaufen und dann sagen, ja, lass halt liegen im Sinne von, naja, ist eh langfristig investiert.
Wenn ich ganz, ganz breit gestreut, also auf die komplette Weltwirtschaft investiere, dann kann ich so mit 7-8% Rendite langfristig rechnen. Und dann wäre es natürlich schon gut, wenn ich nicht ständig ins Portfolio reinschaue. Je nischiger mein Investment wird, also wenn ich zum Beispiel nur noch in KI-Aktien investiere oder ja in zum Beispiel nur auf den österreichischen Aktienindex, dann sollte ich mich schon ein bisschen stärker damit auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz auch da langfristig denken und wenn man das Risiko senken möchte, dann eben breit streuen, dann wird man das nie bereuen.
Muss man sich mit den Aktien tatsächlich so individuell beschäftigen? Jetzt, du hast gesagt, okay, österreichische Aktien, wo auch immer, wenn ich in Unternehmensaktien investiere, muss ich mir dann die Geschäftsberichte anschauen, muss ich das verfolgen? Oder sagst du, na, es ist eh langfristig ausgerichtet, lass es liegen?
Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Also wenn ich wirklich, ja, wie ich schon meinte, in die Weltaktien investiere, in tausende Unternehmen auf einmal mit solchen Aktienfonds beispielsweise, dann muss ich mich natürlich nicht mit jedem einzelnen Unternehmen auseinandersetzen. Das würde auch in der Praxis gar nicht funktionieren zeitlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nur in ein paar weniger Aktien investieren, dann würde ich schon dazu raten, mir entweder Rat zu holen oder mich selbst damit auseinanderzusetzen, weil diese Quartalsberichte und auch die Unternehmensnews natürlich schon wichtig sind für die zukünftige Wertentwicklung. Persönlich kann ich nur sagen, bei mir fehlt mir da die Zeit, weil das schon eine sehr zeitlich aufwendige Sache ist. Deswegen investiere ich eher weniger selbst in Einzelaktien, weil man da viel Zeit für braucht.
Magst du uns einen Einblick geben in dein Portfolio? Wie setzt sich das zusammen? Wie hast du gestreut, diversifiziert? Wie schaut es ein bisschen aus?
Genau, das
kann man inspirieren, ne?
Genau, das kann ich gerne zeigen. Man sieht jetzt hier nicht alle, was da drüben noch steht, aber Großteil macht bei mir tatsächlich Immobilien aus. Also in Frankfurt am Main, das kann man ähnlich mit dem Immobilienmarkt in Wien vergleichen. Da habe ich 4 Wohnungen und sonst investiere ich in Aktienfonds, eben breit gestreut. Ein paar Einzelaktien, das ist dieses hellblaue 6%, ein Teil Kryptowährungen. Da muss ich aber einen kleinen Disclaimer sagen, das ist natürlich sehr spekulativ. Das ist auch eher nichts, wozu ich prinzipiell raten würde, sehe ich wirklich nur als Spekulation. Und diese kleineren Felder bei mir sind dann noch Tagesgelder und Festgelder. Das ist natürlich eher Anlagen, um keinen Wertverlust zu erleiden. Und auch noch ein Teil Gold habe ich im Portfolio, also Rohstoffe.
Auch ein Thema, das natürlich sehr, sehr spannend ist, dass man sich da in den unterschiedlichsten Bereichen auch investiert. Wie würdest du sagen, wenn jemand immer noch unsicher ist, jetzt einzusteigen, und du hast gesagt, die Finanzbildung und auch die jungen Leute, die hier sind, die sind ja noch schon affin, sage ich mal, aber trotzdem ein eigenes Geld in die Hand zu nehmen, was würdest du den Leuten raten?
Ja, man braucht so ein kleines bisschen ein Verständnis für den Zinseszins und was das bedeutet. Weil wenn ich jetzt einen Euro anlege, der verzinst sich jedes Jahr mit, ich erwirtschafte eine Rendite zum Beispiel von 7%, dann habe ich im nächsten Jahr 1,07 Euro. Klar, das klingt jetzt nicht nach viel, aber mit größeren Beträgen kann man sich das dann vielleicht schon eher vorstellen. Und das wird Jahr für Jahr wieder mit verzinst. Und zum Beispiel Warren Buffett, also der größte Investor aller Zeiten, der hatte... Da klicke ich mal ganz kurz hin. Der hatte, als er 30 war, noch ein Vermögen von $1 Million mit 56 eine Milliarde. Und dann erst später, auch bei ihm, sogar bei großen Vermögen, führt dieser Zinseszinseffekt zu exponentiellem Vermögen. Albert Einstein wird ihm zumindest zugeschrieben, dass er wohl mal gesagt haben soll, der Zinseszins ist die stärkste Kraft im Universum. Und das ist schon eine Ansage. Also darauf zu vertrauen, dass langfristig, wenn ich früh starte, dass da sehr große Beträge bei rauskommen, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und auch, dass ich dann natürlich diese Schwankungen gut aushalten kann. Weil klar, der Aktienmarkt schwankt mal, aber über 10 oder 20 Jahre, wenn ich breit streue, kann ich eigentlich relativ beruhigt schlafen.
Es gibt ja immer noch so diese Denkweise manchmal, und es taucht immer wieder auch in meinem Bekanntenkreis auf, die sagen, naja, ich habe einfach zu wenig Geld, um zu investieren. Das ist so ein bisschen ein Mythos, der auch herumschwebt. Wie kannst du den entkräften?
Ja, auch da, ich habe es ja, glaube ich, vorhin erwähnt, ich glaube, 50 Euro gibt es schon Sparpläne. Das ist eigentlich die Summe, die man braucht. Man kann sich überlegen, okay, kann ich diese 50 Euro nicht vielleicht an anderer Stelle einsparen? Und ja, das ist eigentlich wirklich das Ding. Ich kann auch mir einzelne Aktien kaufen, die kosten vielleicht auch mal nur 30, 40 Euro. Es kann ja auch mal der Einstieg einfach mit einer Aktie sein, um ja ein Gefühl dafür zu bekommen. Vielleicht ja eine Aktie, die ich irgendwie selbst nutze oder die ich kenne. Das ist ein Unternehmen, was ich selbst kenne. Das ist eigentlich eine super Sache, weil dann sieht man auch, Börse ist nichts Abstraktes, sondern es sind einfach nur Unternehmen, die wir tagtäglich nutzen, die halt zufällig an der Börse sind. Aber ich kann mich daran beteiligen und mit nur einer Aktie werde ich dann Anteilseigner von diesem Unternehmen. Mir gehört also ein winzig kleiner Anteil von diesem Unternehmen und das ist doch ziemlich spannend. Dann kann man sich nämlich auch ein bisschen Redezeit bei der Hauptversammlung aneignen und kann doch da mal hingehen zu den wichtigen Leuten und ihnen mal die Meinung geigen. Also wenn da ein großer Investor ist mit ein paar Milliarden, ich bin da mit meiner einen Aktie, kann ich auf jeden Fall machen. Ist eine witzige Sache, so eine Hauptversammlung.
Schon mal gemacht?
Ja, Hauptversammlung ist eine super Sache, kann ich jedem empfehlen. Und das ist eben auch das Schöne, man kriegt ja dann so eine Einladung zu diesen Hauptversammlungen per Post und das kann ich jedem mal nur empfehlen. Ist ein tolles Gefühl und auch zu wissen, okay, mein Geld ist wirklich wo angelegt, wo was passiert.
Gibt es noch irgend so Mythen, auf die du immer wieder stößt, wo du immer wieder konfrontiert wirst, wo du sagst, das müssten wir jetzt mittlerweile schon besser wissen?
Klar, immer wieder. Also auch was mir immer auffällt, ist, dass viele Leute dann trotzdem denken, ach, ich bin so ein bisschen schlauer vielleicht als mein Bankberater oder ich bin so ein bisschen schlauer als die von nebenan und dann sehr konzentrierte Risiken eingehen. Also in ihr ganzes Geld nur in eine Anlageklasse setzen. Und das möchte ich immer wieder betonen. Das sieht man, glaube ich, auch an meinem Portfolio. Ich meine schon, mich ein bisschen mit Immobilien auszukennen, ein bisschen mit Aktien auszukennen, aber ich bin nicht so eitel, dass ich sage, okay, ich bin da jetzt der beste Experte in jedem einzelnen Bereich, sondern ein diversifiziertes Portfolio sorgt eben dafür, dass man auch ruhig schlafen kann, und das sollte man eben auch nicht vergessen. Es gibt immer wieder Szenarien, wo Aktien oder einzelne Investitionen vielleicht auch über längere Zeit sinken. Also so ein Börsencrash kann eben auch schon mal intensiv sein. Und wenn ich hier auf diese nächste Slide gehe, es gibt immer so verschiedene Phasen im Markt. Erst möchten alle kaufen, dann möchten mal wieder alle verkaufen und dann gibt's Panik. Und das Wichtige ist eben gerade in Zeiten von Panik, dass man eben nicht verkauft, sondern langfristig investiert bleibt und nicht der Börse den Rücken kehrt.
Du hast vorher Warren Buffett zitiert. Ich habe mir auch ein Zitat rausgesucht, der gesagt hat, der dümmste Grund zu kaufen ist, weil die Aktie steigt.
Das sagt natürlich auch aus, dass man sich mit der Aktie nicht so beschäftigt hat. Also wenn man jetzt nur auf den Aktienkurs schaut, ich glaube, Warren Buffett sagt auch sowas wie, man sollte wirklich nur jetzt ein Unternehmen kaufen, wenn man es auch vorhat, noch die nächsten 10 oder vielleicht 15 Jahre zu behalten. Also wer in einzelne Aktien zum Beispiel investieren möchte, da dann doch lieber in Qualitätsaktien würde ich dazu raten. Also wirklich in solide Werte, eventuell auch für den Staat Unternehmen, die eine Dividende zahlen. Dann habe ich zumindest schon mal eine Ausschüttung pro Jahr. Und dann persönlich würde ich auch eher raten, in etabliertere Unternehmen zu investieren. Klar, da ist die Rendite nicht ganz so hoch im Durchschnitt, als wenn ich jetzt in aufstrebende Unternehmen investiere. Aber auch da muss man wissen, in der Wirtschaft, ganz viele Unternehmen verschwinden wieder. Es ist ein Konkurrenzkampf in der Wirtschaft. Und das kann natürlich bedeuten, dass ich auch mal einen Kapitalverlust sonst erleiden kann, wenn ich eben nur auf die aufsteigenden Unternehmen setze, die eben auch noch recht klein sind.
Hast du schon mal so richtig daneben gegriffen? Bei uns würde man sagen, so richtig ins Klo gegriffen bei einem Investment, wo es so richtig daneben gegangen ist im Nachhinein, wo du sagst, hätte ich doch die Finger davon gelassen. Wirecard.
Ich wünschte, ich könnte da jetzt so eine Story erzählen. Also klar, ich habe auch mal mit einzelnen Aktien ein bisschen Geld verloren, weil ich dann verkauft habe, aber ich habe jetzt nie... Hab glücklicherweise mich an meine eigenen Tipps gehalten und jetzt nie Tausende oder 10.000 Euro verloren. Aber ja, das ist, glaube ich, auch ein gutes Learning, selbst falls das mal passieren sollte, eben wichtig, aus solchen Sachen zu lernen, aus solchen Pleiten wie von Wirecard zu lernen, dass man eben nicht diesen gleichen Fehler wieder macht, weil es wird irgendwann mal wieder tolle Unternehmen geben, auch in Bereichen, wo jeder denkt, das kann eigentlich nur steigen. Stichwort künstliche Intelligenz. Sehr heißer Renner dafür, dass da wieder massive Übertreibungen auch teilweise bei Unternehmen stattfinden. Und genau dieses Learning, glaube ich, das kann man jedem mitgeben.
Es war zum Beispiel auch beim Börsenspiel die meist gehandelte Aktie von Nvidia. Also da merkt man schon auch, sind so Trends, auf die man natürlich auch gerne raufhüpft. Ich glaube, dass die Top-Performance war es dann wahrscheinlich nicht in diesen 2 Monaten.
Ja, man darf auch nicht vergessen, also künstliche Intelligenz, klar, wird unsere Welt und unser Wirtschaftsleben verändern. Aber die Frage, welche Unternehmen letztendlich am meisten davon profitieren, ist jetzt noch gar nicht geklärt. Werden das quasi diese großen Unternehmen wie Nvidia sein, die künstliche Intelligenz vielleicht bereitstellen? Ich gebe mal ein Beispiel, Telekommunikationsunternehmen Vodafone oder in Österreich, glaube ich, die Telekom. Wenn man sich da den Aktienkurs anschaut, ist er über die letzten Jahrzehnte gar nicht so stark gewachsen, obwohl sie die ganze Infrastruktur für unser mobiles Arbeiten und Leben auch ermöglichen. Wohingegen vielleicht die Anwender von künstlicher Intelligenz, also die ganzen Unternehmen, die die künstliche Intelligenz dann nutzen, vielleicht viel stärker davon profitieren werden und dann auch die Aktienkurse davon viel stärker profitieren werden. Also das Spiel ist noch nicht raus. Dementsprechend auch da gibt es Risiken, wenn man eben nur auf einzelne Pferde setzt.
Also wieder Stichwort Diversifikation, da einfach breit zu streuen, um da ein bisschen das Risiko zu minimieren. Schau doch mal für uns ein bisschen in die Glaskugel. Was sind deine Erwartungen? Haben wir es schon turbulent gehabt Anfang des Jahres? Es ist auch noch nicht zu Ende. Aber wenn du so ein bisschen in die nächsten Monate schaust, was erwartest du? Was tut sich an den Börsen? Welche Entwicklungen siehst du? Wo geht die Reise ein bisschen hin? Wir wissen alle, wenn wir es wissen würden, genau, würden wir nicht da sitzen.
Genau, dann würden wir wirklich alle auf unserer Karibikinsel uns ausruhen. Also man muss natürlich vor allem mit Donald Trump jetzt im Weißen Haus damit rechnen, dass jederzeit alles passieren kann. Ob nochmal stärkere Zölle kommen, ich weiß es nicht. Es hat ja schon für große Turbulenzen gesorgt. Was mir aber immer aufgefallen ist, ist bei Donald Trump, der eben so großen Einfluss auf die Weltwirtschaft hat, deswegen sollte man es immer mitdenken, dass er mittelfristig sich eigentlich immer wieder zurückzieht. Also er macht große Ankündigungen, große Pläne. Die ganze Welt war ja in wirklicher Aufruhr mit diesen Zöllen, weil es auch erhebliche Einflüsse gehabt hätte. Und ich glaube, mittelfristig können wir schon davon ausgehen, dass auch diese Präsidentschaft wieder vorbeigehen wird, jetzt auf 4 Jahre. Wenn wir es jetzt eher auf 1 oder 2 Jahre sehen, da kann schon mal wieder zu größeren Schwankungen kommen. Auch der Handelskrieg mit China ist jetzt noch nicht ausgestanden. Man hat es ja vorhin in der Grafik gesehen. Da sind jetzt Zölle von ca. 125% auf gegenseitige Wareneinfuhren da. Deswegen, es wird ein spannendes Börsenjahr. Ich glaube, das kann man sagen. Man sollte sich mit mehr Schwankungen, also mehr Volatilität auseinandersetzen. Aber auch da, ich würde versuchen, breit gestreutes Portfolio zu haben und mich nicht zu nervös von diesen einzelnen Meldungen zu machen, weil gerade langfristig wird sich Trump, zumindest ist es meine Hoffnung, von seinem Berater doch gut beraten lassen.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren?
Der beste Zeitpunkt zum Investieren, der ist immer jetzt. Weil wir wissen nicht, wie morgen die Börse aussieht, ob sie steigt oder fällt. Wir können es an keinem x-beliebigen Tag sagen. Wir können aber sagen, dass an jedem Tag, an dem man in die Börse investieren würde, dieser Erwartungswert, dass es am nächsten Tag steigt, minimal positiv ist. Und wenn ich jetzt investiere, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es in den nächsten Jahren höher steht, als dass es niedriger steht, zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt. Das sollte man einfach wissen. Klar gibt es vielleicht mal auch in der Historie, wo man dann in der Rückschau gesagt hätte, war doch klar, dass es jetzt besonders stark steigt oder sinkt. Aber eigentlich weiß das keiner. Was wir alle wissen, langfristig ist die Börse eine super Sache, um Geld zu vermehren. Und deswegen würde ich auch jedem raten, mit Aktienfonds auf jeden Fall an der Börse zu investieren.
Wie oft schaust du hinein in dein Portfolio? Du sagst schon immer langfristig und man braucht schon auch gute Nerven manchmal. Also es war dann so diese, auch im Internet kursiert, diese Rotlichttherapie, alle, die auf ihre Aktienportfolios geschaut haben und alles war rot. Das tut schon weh auch, oder?
Das tut weh und man, entweder hat man einen guten Berater dann an der Seite, der vielleicht sagt, okay, nee, wir verkaufen jetzt nicht, wir ziehen das durch. Bestenfalls habe ich auch vorher schon eine gute Strategie mir überlegt, dass mich das jetzt auch nicht schockt. Und dann der dritte große Tipp wäre natürlich, nicht so häufig ins Depot zu schauen. Bei mir ist es so, ich habe dann doch auch die App auf dem Handy, das heißt, alle paar Tage schaue ich mal rein. Aber es gibt wissenschaftliche Studien, die auch dazu zeigen, dass die Performance besser ist, je seltener man ins Portfolio schaut. Ich glaube, André Costolani hat auch mal gesagt, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und dann in 20 Jahren wachen Sie auf und Sie sehen, Sie sind reich. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Nicht so oft ins Portfolio schauen, sorgt für mehr Zufriedenheit tatsächlich auch und für bessere Erfolge.
Was würdest du aus heutiger Sicht deinem vielleicht 10-, 12-jährigen Ich raten, wenn es ums Thema Finanzen geht?
Meinem 10-, 12-jährigen Ich, da war natürlich so die Sache, ich war damals in Mathe in der Schule nicht ganz so gut. Ich zeige das jetzt besser nicht. Mein Abiturzeugnis habe ich, glaube ich, auch mit in der Präsentation drin. Aber es ist natürlich wichtig, sich mit der Schule und hier sind ja auch einige Schüler da, natürlich zu beschäftigen. Aber später im Leben hat man immer noch viele Möglichkeiten, sich das Thema neu anzueignen. Bei mir war es dann auf der Universität und auch das, was man oft in der Schule lernt, zum Beispiel auch die Mathematik bei uns im Unterricht, gar nicht so praxisnah und so lebensrelevant ist, wie wir es dann später brauchen. Also man kann sich da selbst wirklich eine Menge auch beibringen und sich mit dem Thema, wie gesagt, auseinandersetzen. Und das führt dann, wenn man sich damit auseinandersetzt, auf jeden Fall zu besseren Erfolgen, als wenn man es nicht tut.
Absolut, einfach dranbleiben. Manchmal geht der Knopf, wie man bei uns so schon sagt, auch später auf, auch wenn man in der Schule vielleicht noch nicht ganz so nah dran war, vielleicht auch später, wenn man sich damit beschäftigt. Vielen Dank, lieber Simon, für diese Einblicke. Sehr, sehr spannend. Zum Abschluss die eine Frage, die ich in meinem Podcast allen stelle. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Dass ich immer neue Dinge ausprobiere, deswegen sitze ich jetzt auch hier, weil ich vor knapp fünf Jahren habe ich das erste Mal ein Video hochgeladen, was Neues ausprobiert habe. Und ich glaube, das ist immer wichtig, Dinge zu testen, auszuprobieren. Das im persönlichen wie auch im geschäftlichen Leben ist das immer gut. Und falls es nicht klappt, kann man auch wieder damit aufhören, aber einfach auch diesen Mut zu haben, dass jeder sowieso mit sich selbst so beschäftigt ist, dass andere Leute sich gar nicht so sehr mit jemand anderem beschäftigen. Bei mir war das auch der Fall mit Videos. Da könnte man sich auch denken, oh Gott, was sagen da meine Freunde, Familie und Bekannten dazu? Aber das ist gar nicht so. Und einfach sein eigenes Ding durchziehen, an das man glaubt.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich sag vielen Dank. Simon Schöbel, dein Applaus.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.